den Gedanken für die heutige Morgenstunde entnehmen wir aus Lukas Evangelium Kapitel 22. Lukas 22 und wir lesen die Verse 31 bis einschließlich 34. Der Herr aber sagte: Simon, Simon, gib Acht. Der Satan hat versucht, bei euch die Spreu vom Weizen zu trennen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dereinst zurückgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Er sagte aber zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sagte: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, bevor du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Sehr oft schon habe ich über dieses Wort nachgedacht. Immer wieder, als ich gerade diese Verse gelesen habe, blieb ich stehen. Ich musste immer wieder stille sein, stille bleiben und bin den Gedanken nachgegangen, wie der Herr einen seinen Jünger, vielleicht einer der eifrigsten Jünger, eine Ermahnung gibt und auf eine große Gefahr hindeutet und sagt ihm: Simon, Simon, gib Acht. Also bei mir steht, gib Acht, nicht in alle Übersetzungen steht das, dieses Wort. Aber der Sinn ist, dass der Herr ihn auf etwas aufmerksam machen will, auf eine Gefahr, und dass er schon im Voraus, bevor etwas geschehen ist, für ihn gebetet hatte. Auch hat er in diesem Fall den Rückkehr des Petrus vorausgesagt, wie wir aus dem Wort entnehmen. Und dann haben wir gehört auch die Bereitschaft des Petrus, der wahrscheinlich das kaum verstanden hat, was Jesus ihm gesagt hatte, und sagte: Herr, ich will mit dir auch in das Gefängnis gehen. Auch wenn sein muss, will ich mit dir in den Tod zu gehen. Und wenn es auch sein Leben kosten würde, gibt er seine Bereitschaft zu Jesu. Aber wäre Petrus wirklich bereit, in diesem Moment zu sterben? Hätte er überwunden die normale Menschenfurcht, um in den Tod zu gehen? Wäre er auch, wenn er jetzt gegangen wäre in den Tod, auch bereit gewesen, vor Gott zu stehen dann später? Ist ein anderer Gedanke. Und Jesus hat ihm eine Zeit vorausgesagt. Und Zeit, in der in Tiefen gehen muss. Und Jesus hat gesagt: Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhören möge. Und soll auch heute der Gedanke sein: Ich aber habe für dich gebeten. Wie wir auch alle erfahren haben schon in unserem Leben, dass ein Mensch geht durch Tiefen, durch Höhen. Es kommen Zeiten, wo die Sonne scheint wie heute in unserem Leben. Es kommen die Zeiten, wo scheinbar nur Finsternis um uns ist und Dunkelheit und wir da kaum herauskommen können. Wir mit unserem allem Tun und Bemühen probieren wir unser Leben, den Gang des Lebens irgendwie steuern. Wir denken im Voraus und wie wir manche Dinge aus dem Wege gehen können. Und manchmal können wir das gar nicht aus dem Wege gehen. Manchmal kommt etwas vor, das wir dann von Herzen bedauern. Es tut uns sehr leid, aber es ist schon geschehen. Es ist nicht mehr so zu machen, als wäre es nicht geschehen. Es ist geschehen. Und wisst ihr, ich rede von meiner Erfahrung, man hat dann mit viel Anklagen zu tun. Es klagt dann einen an. Das Gewissen klagt an. Und es braucht manchmal sehr lange, bis eine Seele dann zur Ruhe und zufrieden gekommen ist. Was meinen wir, wie Petrus gegangen ist? Wie er vielleicht sich Gedanken gemacht hatte, als Jesus ihn so angesprochen hatte. Natürlich hat er gesagt, Herr, ich bin mit dir bereit zu gehen. Aber er wusste, Jesus hat auch einen Grund gehabt. Petrus wusste ja nicht, was er Stunden später tun wird. Das hat ihm auch doch wahrscheinlich Gedanken gemacht. Aber er konnte von sich aus das nicht ungeschehen machen. Es kam dann. Obwohl von im Herzen hat er Jesus vielleicht wirklich mehr als alle anderen geliebt. Und er konnte das sich nicht halten. Die anderen haben auch ihn geliebt, aber sie konnten vielleicht sich irgendwie halten und nicht so brausen mit dem. Ja? Aber Jesus war, Petrus war eine offene, eine aufrichtige Seele. Und er sagt, Jesus, das kann doch nicht sein. Ich will mit dir überall gehen. Uns Menschen ist vieles verborgen, was vor uns steht. Manches kann nicht klar genug sein. Apostel Paulus sagt, ich glaube im 1. Korinther 13 am Ende, unser Wissen ist ein Stückwerk. Wisst ihr, wenn das Wissen groß ist und Gottes Wissen unendlich ist, man kann es nicht messen, das Menschenwissen nur ein Stückwerk. Und das ist gut so, dass wir nicht alles wissen, sonst werden wir uns vielleicht viel zu viel grämen und Gedanken machen. Sicher hilft uns auch unser normaler Menschenverstand im alltäglichen Leben. Auch vorausschauen, und Gott hilft uns, wenn wir darum bitten, also jeden Morgen, das ist mein Gebet immer, dass er mir helfen möchte, dass ich nicht in etwas hineingeraten möge, dass ich so viel Weisheit oder so wenig Weisheit besitzen möge, um bewahrt zu bleiben, dass ich nicht voraus etwas sagen möchte. Wisst ihr, Petrus hat schnell, er war eilig, er hat schnell gesagt, ja. Und dann kann man das nicht mehr rückgängig machen. Aber Jesus sagte, ich aber habe für dich gebeten. Und Geschwister, wie oft merken wir gar nicht, dass für uns gebetet worden ist. Oft merken wir gar nicht die schützende Hand Gottes, die über uns wacht. Dass wir vielleicht einen Weg gehen und dann kommt uns ein Gedanke, halt, das ist falsch. Das darf ich nicht machen. Weiter darf ich nicht gehen. Geschwister, das ist das Reden, welches Gott dann uns eingibt und halt sagt, stopp und geh nicht weiter. Und oft ist doch, dass wir nach irgendwelchen Ereignissen stellen wir fest, wenn wir zurückblicken, dass wir von manchen Übel vielleicht oder Elend verschont oder bewahrt blieben sind. Geschwister, Jesus sagte, ich aber habe für dich gebeten. Und wir können sicher sein, Geschwister, Jesus hat für uns jeden Einzelnen auch gebetet. Und wer kann wissen, wenn der Herr nicht seine Hand über uns manchmal gehalten hätte, was mit uns geschehen wäre. Die Menschen schreiben das dann vielleicht dem Glück zu, dem Zufall zu, oder haben wir gehört schon mal, ja, das ist das Schicksal so. Es ist nicht das Schicksal. Natürlich wendet der Herr dieses Schicksal so, wie der Mensch es oft will, wie der Mensch es selbst auch führt oder leitet, kann der Herr auch den Menschen diesem Schicksal überlassen. Aber Jesus sagte, ich habe für dich gebetet. Das heißt, er will ja, dass unser Schicksal nicht nur ein Schicksal ist, ein Zufall im Leben, sondern ein Glauben, eine feste Überzeugung, dass der Herr mich führt, dass der Herr für mich gebetet hatte und ich unter seiner Hand bin. Geschwister, das ist der Sinn eines Kindes Gottes, nicht das Schicksal oder wie die Menschen sagen, Glück gehabt. Glück gehabt in Jesus, Glück gehabt in Christus, Glück gehabt in dem, dass er für mich, für meine Seele gebetet hatte und mir geholfen hatte. Geschwister, ich denke auch an die vielen Gebete der Eltern um ihre Kinder. Ich kann nie genug Gott danken, dass er es mir als eine Last legt, auch für meine Kinder zu beten, auch für alle drei, auch für die ganze Familie. Ich kann nie genug danken Gott, dass er meinen Eltern es aufs Herz gelegt hatte, für mich zu beten. Ich bin überzeugt, sie haben das mir ja nie gesagt. Ich bin überzeugt, dass in meinen Jugendjahren mussten, nicht dass sie wollten vielleicht, mussten sie sehr viel für mich beten. Als ich meinen Weg ging, ich habe das schon mal vielleicht erwähnt, als ich mich ganz hingegeben habe, besonders der Musik, wo ich das Glück fand, als ich gesehen habe, ich habe gespielt und die anderen haben getanzt und sich gefreut. Geschwister, das war mein Leben. Das Werk des Teufels, anders kann man das nicht nennen. Aber ich wusste, vielen Dank. Aber ich wusste, dass meine Eltern auf den Knie lagen. Und Jesus für mich gebetet hatte, bis ich zurückgekommen bin. Ich aber habe für dich gebetet, Geschwister, wenn wir diesen Gedanken übertragen auf die Gemeinde. Das hohepriesterliche Gebet, es ist so wertvoll, so wunderbar, Geschwister. Welcher Trost, welche Hilfe da ist, was Jesus da gesagt hatte, als er betet zum Vater. Johannes 17, ich lese nur paar Worte von hier. Vers 11, ich bin nicht länger in der Welt, sie aber bleiben in der Welt. Er sagt, ich werde nicht bleiben, aber sie, die Armen, sie bleiben in der Welt. Jedoch ich komme zu dir, heiliger Vater, erhalte die, die du mir gegeben hast, in deinem Namen, damit sie eins sind, so wie wir. Geschwister, wir werden beten, Christus hier, natürlich an der ersten Stelle die paar Jünger, die um ihn gewesen sind. Aber Geschwister, wir sind da eingeschlossen. Er sagt, ich gehe, aber sie bleiben in ihrer Welt. Sie bleiben hier, aber er sagt, heiliger Vater, erhalte sie, die du mir gegeben hast, die wahren Sein. Sie waren Sein, sie waren bekehrte Menschen. Sie liebten ihn, sie dienten ihm, aber er bittet sie, dass er sie erhalten sollte, dass sie so zusammengeschmolzen sind, so wie er und der Vater, dass sie eins sind. Es betet er für uns. Und dann sagt er weiter, solange ich bei ihnen in der Welt war, erhielt ich sie in deinem Namen. Jesus war ja unter den 12. Und Geschwister, was hatte ihnen fehlen können. Er hat sie können erhalten und dann kommt der Schmerz, die du mir gegeben hast, die habe ich bewahrt und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, dem Sohn des Verderbens, welchem das Gebet Jesu nicht mehr helfen konnte. Wisst ihr, Jesus hat nicht nur für Petrus gebeten, er hat jetzt Petrus persönlich angesprochen und er hat ihm nie gesagt, weißt du Petrus, auch nachts bete ich für euch alle. Aber es ging jetzt um den Petrus, persönlich um den Petrus allein. Darum sagte er zu ihm, aber hier sagte er, ich konnte alle bewahren. Meine Gebete konnten sie alle erhalten noch, dass sie mit mir geblieben sind, außer einem. Ihm konnte auch kein Gebet Jesu mehr helfen. Meinen wir, Jesu hat für ihn nie gebeten? Wir können überzeugt sein, dass Jesus ihn nicht einfach so gehen lassen. Aber Judas, der arme Judas, er ging. Er wollte das nicht mehr. Es hat ihn nicht mehr bewogen, nicht mehr angeregt. Sein Herz blieb so kalt und verschlossen, wie es schon eine lange Zeit gewesen ist. Nun zu dem Wort wieder in Lukas 22. Ein besonderer Ernst liegt in den Worten Jesu, als er so Petrus anspricht. Wisst ihr, wenn wir das so lesen, wir müssen das sich buchstäblich vorstellen, wie es gewesen ist. Dann ist es uns leichter zu irgendwie verstehen und erkennen. Und es sieht so aus, ob eine Unheilswolke über die Jünger sich ausgebreitet hatte. Es sieht so aus, dass der Feind jetzt, er sagt, Satan hat versucht, er sah jetzt die letzte Zeit, es ist vorbei schon das Passamal, es ist vorbei auch das Mal, welches Jesus mit ihnen gehalten hatte. Und wisst ihr, kurz vor dem, Lukas erzählt von einem Geschehen, welches deutet auf eine Arbeit des Satans. Weil hier ist uns gegeben eine Begebenheit, es erhob sich ein Zank unter ihnen, wer unter ihnen der Größte anzusehen wäre. Wisst ihr, es war jetzt, der Satan hat gewusst, wo er jetzt anfangen könnte unter den 12 Jüngern, die scheinbar so unter dem Schutz Christi waren. Sie waren mit dem allmächtigen Herr zusammen. Aber er hat einen Weg gefunden, wo er unter ihnen einen Zank, die andere Übersetzung sagt, Streit, ist er gleich, entfachen könnte. Wer wäre von ihnen jetzt vielleicht der vielleicht noch näher jetzt zu Jesus stehen würde, der vielleicht noch besser wäre und was auch immer. Sehr unschön, ja. Und Jesus sieht das, Jesus sah das. Jesus hat auch gesehen, dass er bald gehen würde und die allein bleiben. Und was wird mit ihnen geschehen, wenn solche Dinge jetzt unter ihnen sind? Jesus sah eine große Gefahr. Eine große Gefahr hat er gesehen, dass der Feind sie so, es heißt in der anderen Übersetzung, sichten wird. Sichten, wissen wir, das ist, wenn man das Weizen in das Sieb legt und schüttelt und sichtet, dass sie von ihm, von dem echten Weizen, abgetrennt werden und am Schluss noch als Spreu erfunden werden. Kann man noch diesen Gedanken als anders noch auslegen? Wir wissen, dass Johannes der Täufer, ich schaue, ob ich das finde, am Anfang im Matthäus Evangelium spricht er auch Entschuldigung, bin ich mal in Maleachi drin. Ja, Johannes 3 spricht Johannes der Täufer, als er gesehen hatte, er gepredigt hatte und kamen viele Menschen. Auch die Pharisäer kamen, die haben dann einfach mitgemacht, weil sie gesehen haben, dass das Volk kommt. Sie haben einfach mitgemacht mit dem Volk. Und Johannes erklärt ihnen so, ich lese mal ab Vers 11, Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Schuhe ich zu tragen, ich nicht würdig bin. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Und er hat eine Wurfschaufel in der Hand. Er wird seine Tenne gründlich fegen und den Weizen in seine Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Er deutet hin auf das Gericht, dass einmal wird der nach mir kommt, aber er wird noch kommen und er wird da trennen. Der Weizen wird er zu sich nehmen. Aber das andere, das Unechte, das was vor ihm unnütz ist, wo eigentlich nur den Willen zeigt, wie die Pharisäer gekommen sind, die haben nun den Willen gezeigt, aber die Herzen waren weit weg von einer Buße. Deswegen sagte er, tut rechtschaffene Früchte, die Buße. Die Buße, das muss eine richtige Frucht tragen, nicht einfach sagen, ich habe mich bekehrt und jetzt habe ich ein Höckchen gesetzt. Ja? Und es ist ein besonderer Gedanke, welchen Johannes hier erwähnt. Aber hier war eine Gefahr, dass die, wollte ja der Satan mehr als die Jünger von Christus zu trennen. Dann hätte er sein Ziel erreicht. Und die Menge-Übersetzung, ich habe mir aufgeschrieben, wie die diesen Vers übersetzt. Also, Simon, Simon, wisse wohl, der Satan hat sich von Gott ausgebeten, Gewalt über euch zu erhalten, um euch zu sichten, im Siebe zu schütteln, wie man Weizen siebt. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht ausgehe oder nicht ganz aufhöre. Und du, wenn du dich einst bekehrt hast, stärke deine Brüder. Etwas vielleicht so verständlicher und deutlicher. Er sagt, der Satan hat begehrt, Gewalt über euch zu erhalten. Es ist gleich der Sinn, wie Jesus sagte, Satan hat versucht, euch zu sichten. Und Geschwister, ich weiß nicht, ob Petrus das genau verstanden hatte, den ganzen Sinn, was Jesus gemeint hatte, weil es war ja alles noch gut. Jesus hat ja gesehen, die Gefahr, aber die Jünger haben das wahrscheinlich nicht so erkannt, nicht so gesehen, dass so ist. Und Petrus, warum muss er ja aufpassen? Und er liebt doch noch seinen Meister und liebt doch sehr stark. Und vielleicht dachte er, was kann Satan mir antun? Wisst ihr, Petrus glaubte sehr an seine eigene Kraft. Er glaubte sehr an das, dass er bestehen konnte. Ich glaube, auch in Matthäus kommt das vor, als die gleiche Begebenheit, als Jesus ihm kundtan tat, dass Petrus ihn wird verleugnen, Matthäus 26. Ich lese nur das Vers 33, die Antwort des Petrus. Petrus aber antwortete ihn, Matthäus 26, 33. Wenn sie sich alle an dir ärgern, so werde ich mich doch niemals ärgern. Geschwister, er stand vielleicht etwas höher über die andere. Er sagte so, es ist so deutlich, und wenn sie alle sich ärgern werden, aber ich, Herr, ich werde mich doch niemals ärgern an dir. Und Geschwister, wer von den 11 Gebliebenen hat sich mehr geärgert an Jesus Stunden später als Petrus? Für wen musste der Herr den Hahn krähen lassen? Für wen musste persönlich Jesus beten, als nicht für Petrus? Er war der Meinung, dass er feststeht im Glauben. Er war der Meinung, dass ihn wird nichts von Jesus trennen. Es war seine aufrichtige Liebe zu ihm. Man kann es ihm nicht übel nehmen, weil Geschwister, wir stehen oft selbst in solchen Lagen. Weil wir das Gefühl haben, das Empfinden haben, es kann doch nichts eigentlich schief gehen. Es ist doch alles gut. Ich diene doch, ich will doch Gott dienen. Ich will doch auch selig werden. Und ich probiere doch, alles zu tun, was der Herr verlangt. Aber Geschwister, oft merken wir nicht, dass Jesus für uns jetzt betet und jetzt noch erwartet, dass wir anders sollen werden, dass vielleicht unser Eifer für Christus noch lebendiger sein würde, dass es wäre nicht nur ein Kommen und Gehen, Geschwister, dass es mehr sein sollte. Das will doch Christus von uns. Ach, Geschwister, das, was Petrus ihm jetzt beteuert und sein Eifer zeigte und seine Liebe, das wusste Jesus. Das wusste Jesus, dass Petrus ihn von ganzem Herzen liebt. Und glaubt ihr, Petrus tat ihm sehr, sehr leid in diesem Moment, weil Jesus wusste, was nach ein paar Stunden geschehen wird. Es ist eine Gefahr für eine Seele, wenn der Feind fängt an zu sieben und zu schütteln. Es ist eine Gefahr für eine Gemeinde, wenn der Feind fängt an zu sieben und zu schütteln. Es ist eine große Gefahr, weil der Sinn oder das Ziel dieses Sichten oder Schütteln des Feindes ist immer Verderben. Es ist nie eine Hilfe, es ist immer ein Verderben, eine Entzweihung, ein Entfernen von Gott, ein vielleicht Eingeben, dass ich sage, ja, das ist eigentlich nicht so unbedingt, dass man muss so eifern von Gott. Einen Menschen führen in eine Lage, wo er dann sich beruhigt und stille wird und vielleicht sich zurücklehnt, im Glauben meine ich. Wir dürfen ja sitzen, sich zurücklehnen. Aber im Glauben, dass der Mensch fühlt sich, dass eigentlich alles gut ist. Aber Geschwister, gerade da steht eine große Gefahr. Gerade da arbeitet der Feind. Vielleicht zeigt er meinen Augen, dass die Dinge der Welt, manche weiß man, oh, das sind grobe Sünden. Da nehmen wir Abstand. Aber die Kleinigkeit, wo man dann so mitnimmt, und das ist alles das Sieben und Sichten des Satans. Aber Geschwister, Jesus hat für uns gebetet. Er hat für uns gebetet, damit unser Glaube nicht aufhöre, damit er auch nicht einmal kleiner werden möge. Warum spricht Jesus ihn nach seinem alten Namen an? Ich habe mich immer wieder fast gewundert. Er sagt, Simon, Simon. Als Jesus auferstanden ist, wissen wir die Begebenheit, als er sieht dann, ich glaube, es war am See Tiberias, als er zu ihnen kam, und dann hat er ihm gesagt, Simon, Jonas Sohn, hat er ihm gesagt. Er nannte ihn nach dem alten Namen. Wir haben gehört im Einleitungswort, dass als Jesus die Frage gestellt hatte, was spricht die Welt von mir? Und dann bekam er eine Antwort. Und dann fragt er, aber ihr, für wen haltet ihr mich? Ihr? Was denkt ihr von mir? Und dann natürlich kommt wieder der Petrus mit seinem Eifer und sagt, Herr, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus zu ihm, Simon, Jonas Sohn, das hat, ich sage mit meinen Worten, nicht dein Verstand dir gesagt, das hat mein Vater im Himmel dir offenbart. Und dann sagt er zu ihm, du sollst Petrus heißen. Und wisst ihr, indem er den neuen Namen gibt, Geschwister, indem er den neuen Namen gibt, will er Petrus als einen Felsen im Glauben sehen. Der Glaube Petrus soll ein felsenfesten Glauben sein. Er soll so wie ein unerschütterlicher Fels stehen. Es ist nicht so gemeint, dass auf Petrus Jesus die Gemeinde bauen will. Sonst hätte er sie bauen können, nur bis der Hahnen schreit. Aber Geschwister, aber er sah Petrus als einen Fels im Glauben und er hat ihn auch gesehen, nach dieser schweren Probe, die Petrus durchgehen müsste, dass er wie ein Fels ist gestanden bis zu seiner Kreuzigung. Und dann sagt er wieder, Simon, Simon zu ihm. Wisst ihr, Geschwister, was wir in unserem Glaubensleben aufpassen mögen, dass uns nicht der neue Name genommen wird. Dieser neue Name, der uns eingeschrieben ist in dem Buch des Lebens, diese Vollmacht, die der Herr gegeben hat, Kinder Gottes zu sein, diese Kraft, diese Glauben, die der Herr gegeben hatte, es kann genommen werden. Es kann ein Satan kommen und sieben und schütteln. Und dann kommt der Herr und nimmt unseren neuen Namen. Und dann haben wir den alten Namen, den wir getragen haben, bevor wir zu ihm kamen. Aber Jesus sagte zu Petrus, weißt du, Petrus, gib Acht, sagt er, gib Acht. Beachte, was ich sage, bewahre es in deinem Herzen. Auf viele Stellen sagt Jesus im Evangelium, als er sagt, wer Ohren hat, der höre. Ich habe früher immer gedacht, na ja, warum wiederholt er das immer? Aber Geschwister, wem der Herr die Erkenntnis geschenkt hat, ein offenes Ohr geschenkt hat, das zu hören, auch die Möglichkeit geschenkt hat, das Wort Gottes, das Evangelium zu hören und die Erkenntnis und das Verständnis geöffnet hat, was der Herr spricht, der sollte es nicht nur hören, der soll bewahren in seinem Herzen, der soll achten auf das Wort achten und dass es bewahrt bleiben möge. Aber der Herr hatte für Petrus gebetet. Wie tat er ihm sicher leid? Ich glaube, Jesus hat im Geiste schon gesehen. Er wusste ja, was kommt. Er hat im Geiste schon gesehen, den Petrus, wie er dann stehen wird. Er hat im Geiste das gesehen, wie Petrus dreimal ihn verleugnet wird. Ein Evangelist schreibt, und Petrus verfluchte sich und sagte, ich kenne dich gar nicht. Warum kam das so, Geschwister? Weil er keine Kraft hatte. Er hatte keine Kraft. Er meinte, er hat viel Kraft, aber eigentlich hatte er keine Kraft. Aber was das Gebet Jesu bewirkte, es hat mich so gewundert, Geschwister. Es hat mich so gepackt und so bewogen, was das Gebet Jesu bewirkte an Petrus. Was eigentlich heute so ich vermisse, Geschwister, dass er zurückgekommen hat. Das Gebet Jesu bewirkte, dass Petrus reichte nur ein Hahnenschrei. Ich musste nicht gepredigt werden. Ich musste nicht gesagt werden, du bist ein Sünder. Ich musste nicht gesagt werden, du bist schuldig. Du gehst verloren in aller Ewigkeit. Nur einen Hahnenschrei hat ihm genügt, um zurückzukommen, um zu zerbrechen. Dieser starke Mann, Geschwister, es war ein Fischer. Und die Fischer, sie mussten, haben nicht nur auf einem glatten See gearbeitet. Sie waren bestimmt oft um Sturm und Unwetter im See. Aber sie sind da gestanden. Sie haben trotzdem Unwetter allem. Aber Geschwister, da ist dieser starke Mann zerbrochen, als er den Hahnenschrei gehört hatte. Weil er wusste, was da verbunden ist. Er wusste, was das mitgebracht hatte. Dass dieser Hahnenschrei ihn nur erinnert hatte, nur erweckt hatte an das, was er getan hatte. Und Geschwister, wie oft fällt heute dieser Hahnenschrei? Wie oft fällt er heute dieser Schrei unter den Kindern Gottes? Ich glaube, oder mag sein, dass Petrus hat, nachdem gesehen, es heißt, ich glaube auch Matthäus schreibt es so, er ging hinaus und weinte bitterlich. Mag sein, hat er Christus gesehen, wie sie ihm das Kreuz aufgeladen hatte. Und er hat ihn verleugnet. Er wollte nicht mehr mitgehen, sterben. Meint ihr, es hat ihn nicht bewogen? Meinst du, die bitteren Tränen waren einfach so geflossen? Ein Mann, der weint, ein starker Mann, ich rechne mich gar nicht stark, weil ich immer nah am Weinen bin. Aber Geschwister, wenn er das gesehen hatte, wenn er die ganze Meute der Menschen gesehen hat, wie sie verlockt haben, und vor ihnen geht einer gebeugt mit einem Kreuz auf der Schulter. Aber er, gerade dieser Mann, hat für Petrus gebetet. Und Geschwister, gerade dieser Mann betet heute für jeden einzelnen Menschen, für jede einzelne Seele, die überhaupt auf der Welt lebt. Wie kalt doch und verschlossen Menschen sein können. Ich dachte, als ich zu Hause das gelesen habe, ich dachte, Petrus reichte einen Hahnenschrei. Bileam reichte, um zur Erkenntnis zu kommen, um einen Halt zu machen, dass der Esel gesprochen hatte, Geschwister. Was muss heute geschehen? Was muss heute geschehen, damit Menschen gerettet werden? Damit wenigstens eine einzige Seele den Weg des Petrus gehen möchte. Petrus, seine Rettung war, dass Jesus für ihn gebetet hatte. Geschwister, da lag der Ursprung zu seiner Rettung, zu seiner Hilfe. Es war ein Schütteln über ihn gekommen. Er wurde gesiebt. Aber Geschwister, er konnte nicht von Christus getrennt werden. Und wisst ihr, ich dachte mir so nach, Jesus gibt jedem Menschen eine Chance, jedem Menschen die Möglichkeit, an ihm festzubleiben. Jesus gibt jedem Menschen, zu ihm zu kommen. Und Jesus betet für jeden Menschen. Johannes schreibt ja, dass wir einen Fürsprecher für uns haben. 1. Johannes 1. Johannes 2 ja 1. Johannes 2 schreibt so Johannes so am Anfang. Eigentlich Johannes nennt man ja der Apostel der Liebe. Aber Geschwister, wie scharf und streng seine Briefe sind im Vergleich mit den anderen. 1. Johannes Kapitel 2. Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist das Sündopfer für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Naja, wenn wir es das so lesen, wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Dann kann man doch sagen, naja, ist doch kein Problem. Ich habe jetzt gesündigt, aber ich habe Jesus, der ist der Fürsprecher, er wird beten für mich, wie er für Petrus gebeten hatte. Und man kann wieder sündigen. Es gibt eine auch Behauptung, dass ein Mensch kann ja nicht ohne Sünden leben. Aber was spricht Johannes weiter von der Sünde? Was sagt er alles von der Sünde weiter? Und er sagt sogar, wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Ach Geschwister, ich glaube, wenn man jetzt einen Menschen draußen treffen würde, ein großer Sünder, und ihm sagen würde, du bist vom Teufel, ich glaube, die meisten werden sich aufregen und empören. Die meisten werden es gar nicht glauben. Und doch sagt das Wort Gottes uns, wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Jesus, ihr habt mir aufgeschrieben, eine Bibelstelle in Johannes 8, sagt er auch ein Wort diesbezüglich. Als er sprach von sich, als er das Licht des Welt ist, und dann sprach er mit den Juden, dass sie glauben solle sein Wort, lies mal Vers 31, Johannes 8, 31. Da sagte nun Jesus zu den Juden, die an ihn geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also das Wort wird euch reinigen, frei machen. Und im Vers 4, und dann sagen sie weiter, sie probieren sich rechtfertigen, dass sie gar nicht so schlecht sind. Da antworteten sie ihm, wir sind Abrahams Nachkommen und sind niemals Knechte gewesen. Wieso sagst du denn, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist Knecht der Sünde. Er wusste eigentlich, dass sie Sünde tun. Er schaute hinein, obwohl sie sagten, sie haben sich auf den Abraham berufen. Es war ihnen ihre Stütze, es war ihnen vielleicht eine Entschuldigung überall. Wir sind Abrahams Kinder, wir sind viel besser wie die Völker um uns. Dabei waren sie Sünder. Und Jesus sagte, wer Sünde tut, der ist der Knecht der Sünde. Wenn Jesus sagte, ich habe für dich gebeten, Geschwister, wenn wir denken an sein Gebet am Kreuz, was hat er gebetet? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Primär, also auf der ersten Stelle, war das Gebet für die Menschen, die jetzt ihn verurteilt, verspottet haben, falsch Zeugnisse gesagt haben, Menschen, die sogar vielleicht nichts gesagt haben, aber im Herzen so mitgegangen sind, die waren gleich. Die waren auf gleicher Stufe. Aber Jesus hat am Kreuz für sie gebetet. Aber Geschwister, dieses Gebet hat eine ewige, nicht ewige, vielleicht einen Wert, bis Jesus kommt. Und die Geschwister, wenn die Menschheit erkennen würde und ihr Herz so ein bisschen öffnen möge, dass sie in das Gebet Jesu am Kreuz hineindenken würden, was das bedeutete. Stellen wir das vor, er ist gekreuzigt, das ganze Umfeld, die Schmerzen, die Lage, das Leid, das Elend. Und doch findet er Kraft, immer noch beten für die, nicht für sich, dass der Herr ihm sollte Schmerzen wegnehmen, der Herr sollte ihn schneller ihm den Tod schenken, befreien. Er betet gar nicht für sich, weil er starb ja gerade für die, die da unten stehen und für die anderen, die weiter sind. Ja, aber wenn sie erkennen, welche Liebe und wie viel Vergebung in seinen Worten liegt, ich glaube, einer oder andere würde sein Herz öffnen und den Weg des Petrus gehen. Wie sah das Weg des Petrus? Er ging hinaus und weinte bitterlich. Wisst ihr, Petrus weinte nicht über jemand. Petrus konnte auch niemand beschuldigen, dass er so geworden ist. Petrus weinte über sich selbst, Geschwister. Er weinte bitterlich über sich selbst. Er weinte über seine Schuld. Er weinte über sein Vergehen. Er weinte über seinen Untergang, den er gegangen ist. Er weinte vielleicht auch über seinen starken, über das, was er gemeint hat, wie stark er ist. Und der Glaube erwies sich in der Not, in der Prüfungszeit, in die er gekommen ist, als nichts. Alles war verloren. Aber ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Und so gibt der Herr nicht schnell auf einen Menschen. Er hilft ihm, dass er wieder zurückkommt. Obwohl wir hatten vor ein paar Tagen in der Ordensandacht gelesen, was der Hebräerbriefschreiber schreibt. Ich kann es jetzt nicht, ich glaube, Kapitel 10 ist es vielleicht, dass er sagt, es ist unmöglich, dass diejenigen, die einmal das geschmeckt haben, dass sie zurückkehren mögen zu der Wahrheit, zu der Kenntnis. Er sagt so, aber Geschwister, ich glaube, der Bruder Sonnenberg tut es so auslegen, sagt ja, es ist so gesagt, als Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist es möglich, Geschwister, dass Gott auch einen Menschen den Hahn krähen lässt oder noch was anderes zulässt oder noch tiefere Wege gehen lässt und so der Mensch zurückkehren kann. Ich glaube, Geschwister, dass manche Seelen, an denen dem Feind gelungen ist, aus ihnen Spreu zu machen, dass manche Seelen, wenn sie zurückkehren würden, dass sie eine große Stärkung wäre für Brüder und Schwestern. Ich bin überzeugt, dass manche Seelen zum großen Segen würden, wenn sie zurückgehen würden, wenn sie hören würden, wie Petrus zugehört habe. Und Christus betet, Geschwister, für mich und für dich, dass mein und dein Glaube nicht aufhören möge, dass mein Glaube und dein Glaube nicht schwach werden möge. Wenn er schwach wird, ist schon Gefahr, dann sagt er, 7 und 7, gebe Acht, habe Acht. Und Geschwister, dass unser Dienst für Jesus, unser Dienst für Christus, für die Menschen, auch Dienst in der Gemeinde, ein Dienst sein möge, der zu einer großen Stärkung führen möchte. Wisst ihr, dass alles, was wir tun mögen, mit allem, was wir beschäftigen mögen, dass er zu Gutem dienen möge, unseren Mitgeschwistern untereinander, dass wir gestärkt werden auch durch das, dass wir nur miteinander vielleicht 5 Minuten gesprochen haben, dass wir gestärkt werden, dass wir zusammenkommen und wir hören, Geschwister, das Gebet untereinander. Der Bruder hat gesprochen am Mittwoch von einem offenem Gebet. Geschwister, es ist so schade, wenn wir uns schämen, zu Gott beten vor den anderen. Man schämt sich, man hat vielleicht eine so eine gewisse Scheu, aber Geschwister, der Herr will, dass wir das überwinden, dass wir über das stehen und beten mögen. Stellen Sie sich vor, wir beten zu Gott. Wir müssen nicht denken, was wir beten sollen, wie wir anfangen. In dem Moment, wenn du den Mund auftust und willst beten, gibt der Herr dir das Gebet. Wisst ihr, ich habe schon oft gebetet, der Herr, möge doch mir auch das Gebet schenken. Nicht ein Gebet, dass das die anderen sagen, oh, wie schön er oder sie betet. Es geht gar nichts um das. Es geht um das, dass ich bete zu Gott. Ich habe keine Scheu, allein zu beten. Ich kann still beten zu Hause. Aber wenn ich zusammen bin, dann will ich offen vor den Herrn anbeten. Und wisst ihr, das dient oft zu einem großen Segen. Mir war das manches Gebet schon zu einem großen Segen, zu einer Hilfe. Wie hab ich manchmal gefreut, dass eine Seele gebetet hat. Ich habe meine Frau gesagt, hast du gehört? Die Seele hat gebetet. Und Geschwister, bevor der Feind anfängt, auch hier zu schütteln und zu sieben, wollen wir auch beten, zusammen beten. Und er wird uns segnen, er wird mit uns sein. Geschwister, er wird jedem Einzelnen helfen, wie es uns auch gehen mag. Weil er sagte, ich aber habe dich gebetet. Amen.